wenn wir lernen, unsere Grenzen früher setzen, lernen wir auch unseren Kindern, also sie lernen es am Modell, dass man darf seine Grenzen setzen. Und das finde ich so etwas Wichtiges, weil indem wir unsere Grenzen nicht wahren, lernen die Kinder ja zwei blöde Sachen. Erstens, dass es irgendwann aus dem Nichts raus tätscht. Und zweitens haben sie kein Vorbild dafür, wie man früh genug Stopp sagen kann.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weißt?
Es gibt Momente, wo wir überreagieren. Und nachher können wir manchmal gar nicht so recht erklären, was passiert ist. Warum haben wir gerade so extreme Gefühle erlebt? Wut, Trauer, Verzweiflung. Was passiert da mit uns? Ich rede mit der Psychotherapeutin Felicitas Anbauen über das innere Kind. Was ist das? Und wie hilft uns das Wissen in schwierigen Momenten? Viel Spass!
Feli, wir alle wollen unseren Kindern nicht wehtun. Wir wollen sie nicht anschreien oder sie einmal festpacken. Und trotzdem gibt es Situationen, wo das passiert, wo wir mega heftig reagieren und uns nachher mega fest schämen. Wie kommt es zu solchen Überreaktionen?
Genau, das schauen wir heute an. Und das Wichtigste ist für mich mal zu sagen, es darf zu denen kommen. Ich glaube, es ist nicht das Ziel zu sagen, es darf nie passieren und sich dafür irgendwie zu peinigen, wenn es passiert. Ich finde, wir sind in der Verantwortung zu verstehen, wieso es passiert. Und da möchte ich heute ein bisschen mit dir reingehen, wieso das so ist.
Vielleicht kann ich ein Beispiel nennen von mir, wo ich gerade so überreagiere, wo man denkt, das ist eine mega kleine Situation. Ich sage zu den Kindern, ich möchte schnell bisseln.
Allein.
Das ist ja schon mal, ich habe mir das rausgenommen, ich möchte jetzt allein auf das WC. Und dann gehe ich und wirklich, ich sitze eigentlich ab, fange an bisseln und zwei Sekunden später ruft irgendjemand Mami. Und dann werde ich so hässig und schreie aus dieser Badzimmertür raus, kann man mich Gottverdammt nicht mal 10 Sekunden allein lassen. Und komme raus und sehe zwei betröppelte Kinder, die weißt, irgendwie total perplex sind, weil ich jetzt so rumgeschrien habe und denke, ja super, hätte es das müssen sein.
Genau, das ist ein gutes Beispiel, wo wahrscheinlich auch fast jede und wahrscheinlich auch jeder, also ich denke, das kennen alle Eltern, können Bezug dazu nehmen, dass das passiert. Und ich finde wichtig, jetzt gerade bei diesem Beispiel, wie nur eins vorne anzufahren, das passiert natürlich vor allem unter Hochspannung. Und das ist beim Älteren-Sein und mit Kind ein grosses Thema, dass wir halt auch nicht immer so schön aber reguliert sind, dass man ganz viel Puffer hat. Und bevor wir jetzt begreifen, was ist denn da schematherapeutisch dahinter, das ist der Therapieansatz mit dem, was ich arbeite, was passiert da psychologisch, was haben unsere Eltern damit zu tun, finde ich extrem wichtig zu sagen, zuerst mal zu spüren, hey, wo stehe ich eigentlich gerade in dieser Kurve? Weil ich unterstelle mal, nicht jedes Mal, wenn du aufs WC gehst und sie rufen, passiert ja die Explosion. Sondern dann, wenn einfach, wie unsere kleine Tochter mir immer sagt, die 5-Jährige, der Puffer ist wahrscheinlich langsam ein bisschen klein, Mami.
Genau.
Ja, Mann, er ist langsam ein bisschen klein. Und ich immer denke, sie hat es zumindest schon begriffen. Aber ja, manchmal gibt es so Situationen, da braucht man das kleine Ding, dann explodiert es und da hat auch eben unser innere Kind und unsere Erfahrungen, die wir als Kind gemacht haben, einen grossen Anteil.
Magst du mal erklären, was das innere Kind ist?
Genau. Eben die Schematherapie. Wir machen jetzt da nicht einen Mega-Exkurs, aber dass so die wichtigsten Anteile einfach erklärt sind. Die Schematherapie hat eigentlich das Ziel, dass man, ich finde ein gutes Bild wie eine Landkarte, dass man so lernt verstehen, wo bin ich eigentlich gerade, von was werde ich auch angeleitet, mit dem Ziel, immer mehr so aus einer Haltung raus können zu reagieren, das heisst dort das Erwachsene-Ich, wo ich ein bisschen Puffer noch habe, ein bisschen Spielraum, das heisst nicht mehr, sind immer tiefenentspannt, das ist wichtig, das ist glaube ich auch gar nicht das Ziel. Und der gesunde Erwachsene oder das Erwachsene-Ich ist aber natürlich nicht immer aktiviert. Dann gibt es also Glaubenssätze, auf die werden wir heute auch eingehen. Ich nenne sie dort die autoritären Stimmen, weil die haben sehr etwas Drohendes, Kritisches, Strafendes. Die sind nicht nett. Und die aktivieren unser sogenanntes innere Kind. Man könnte auch einfach sagen, sie fallen direkt auf unsere Gefühle und auf unsere Bedürfnisse und sie beschneiden die aber eben auch oft. Also die autoritären Stimmen in unserem Kopf sagen dann eben nicht alles gut und alles still, sondern dann kommt eine Explosion von unten, die sagt, hey, jetzt muss doch mal Ruhe sein. verdammte Scheiße, darfst du rausschneiden, wenn du willst.
Nein, das lassen wir drin.
Gut, und, aber ja, weil so fühlt sich sie ja mich an. Und schon haben wir reagiert. Und wir werden heute auch unterscheiden, also das innere Kind. Das ist eigentlich, was passiert bei uns innen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist dann schon die Reaktion. Also du kommst in eine Explosion jetzt in dem Fall, in so einen Fight-Modus, wo du deinem Kind das einfach so vor die Nase knallst. Ich finde auch wichtig zu sagen, wenn so etwas passiert, auch dass es jetzt schon gesagt ist, das ist per se wirklich nochmal nicht schlimm. Ich frage noch immer nachher in meinen Therapien und Beratungen, wie oft kommt das vor? Weil es macht einen Unterschied, wenn jemand sagt, ja, das ist mittlerweile fast die normale Gangart. Also wenn jemand sagt, es gibt es halt ab und zu. Und wir werden heute auch noch genau anschauen, wie wichtig es ist, die Wiedergutmachung von der Situation. Und das würde ich dich nämlich gerade fragen. Dann bist du rausgegangen, dann hast du die beiden betröppelten Kinder gehabt. Und dann?
Und dann sage ich meistens Excuse, dass ich so geschrien habe. Und mittlerweile, das ist auch noch gewesen, früher habe ich mich entschuldigt, einfach, dass das passiert ist. Und mittlerweile, weil ich ja bei dir auch schon im Schemakurs gewesen bin und weil ich das Buch gelesen habe, wo ich euch in den Shownotes verlinke, wo ich den Titel nie kann sagen, es ist irgendwie das Buch, das deine Eltern...
Das Eltern, Buch, von dem unsere Kinder wünschen, irgendwie die Eltern hätten es gelesen oder so.
Genau, das Buch, von dem, dass deine Kinder wünschen, dass du es gelesen hast und du wärst froh gewesen, wenn es deine Eltern schon gelesen hätten. Irgend so
etwas. Das ist das Buch mit dem längsten Titel, was es gibt, das ist orange.
Ja, es genau. Und ja. Das ist, ich tue es euch in den Shownotes verlinken, das ist mega hilfreich. Das hat mir, ich glaube, einen Satz habe ich mir wirklich 700 Mal dick angestrichen, dass Brüche passieren können, aber du kannst sie reparieren. Aber du musst erklären, was passiert ist. Und seitdem erzähle ich meinen Kind, was passiert ist, wenn ich sage, ich möchte schnell aufs WC in Ruhe. Und sie fangen genau dann an schreien, dass mich das dann verletzt, weil ich das Gefühl habe, ich habe es euch doch extra gesagt, ich habe einen guten Moment rausgesucht und ich fühle mich dann nicht ernst genommen. Und darum reagiere ich so, es hat nichts mit euch zu tun, sondern mit meiner Anspannung und meinem Gefühl von, ich werde nicht ernst genommen.
Genau, und dort könnte man sogar nicht genug schauen, ist eine alte Geschichte. Aber es nicht ernst genug werden, hat meistens sogar schon mit der Herkunftsfamilie zu tun. Ich finde aber es nur wichtig, ganz fest zu betonen, Brüche passieren, das ist normativ. Ich wäre sehr verwundert und würde grosse Augen machen und hätte wahrscheinlich die Alarmglocke. Draussen habe ich übrigens immer, wenn jemand so sagt, nein, bei uns war eigentlich immer alles gut gewesen. Es ist nicht immer alles gut und es passieren so Rumpler. Und ich finde nur einen Punkt, um noch zu ergänzen, also es ist nicht eine Motivation, zum zu sagen, ja, machen da nur Brüche, passt schon. Aber wenn es passiert ist, weil die meisten wollen sie ja vermeiden. Dass Kinder ja auch etwas ganz Wichtiges lernen, nämlich sie lernen auch mit Brüchen umzugehen. Und ich glaube auch, die Perry, Philippa heisst sie, Philippa Perry, sagt auch, dass unsere Kinder durch das eben ganz wichtige Skill lernen, nämlich wieder daraus rausgeführt werden, aus einem negativen Gefühl. Und wir haben vorhin kurz darüber geredet, du und ich, wie es so giftige Gefühle gibt, die einem so drinnen behalten, in diesen Brüchen. Vornehmlich Scham und Schuld, wenn man dem Kind noch, du kommst jetzt raus, dann würdest du rauskommen, schreien und dem Kind nochmal sagen, jetzt habt ihr wieder so saudumm da, wegen nichts geht es mir jetzt so schlecht, schämt euch. Beispielsweise. Dann ist natürlich schön die Erstarrung, die Kinder werden gar nichts mehr sagen, werden die Schuld auf sich nehmen. Und wenn man es dort stehen lässt, und das ist das Gemeine, der auch schematherapeutisch, die Erfahrungen werden so wie, ich stelle mir immer vor, wie wenn man so eine Foto gemacht hat und der Zustand wird abgespeichert und auch konserviert.
Sie so einbrennt.
Voll einbrennt. Und wenn später, in ihrem späteren Leben, der Lehrer, eine Partnerin, Partner oder irgendjemand so heftig reagiert, wie es die Mutter oder der Vater gemacht haben, werden wie die alten Prints wieder reaktiviert. Und wenn die Kinder lernen, ich habe eine Handhabe, dort wieder daraus rauszukommen, und zwar müssen wir Eltern am Anfang die sein, die ihnen zeigen, wie man daraus rauskommt. Deine Kinder sind in einem ähnlichen Alter wie meine 5-Jährige. Es ist so erstaunlich, wie jetzt sie manchmal Situationen bei mir auflöst. Wo ich denke, also sie hat auch schon mich aus einer Situation rausgeholt, weil sie es fast wie klarer gesehen hat. Und also ich habe es fantastisch gefunden, sie hat irgendwie vor kurzem, wo haben wir irgendwie so einen Clash gehabt. Und dann sagt sie am Schluss so, komm Mama, bist noch mal richtig böse auf mich und dann schimpfst du noch mal und dann schauen wir, wie wir es besser machen.
Wow.
Ja, und ich habe sie so angeschaut und sie hat also voll den Wind aus den Segeln genommen, dass ich nicht lachen musste. Und dann also wie gesagt, nein, wir müssen jetzt nicht nochmal streiten, ich versuche einfach nächstes Mal, das ein bisschen zurückzunehmen. Dann sagt sie, nimm mich mal auf die Schoss. Und dann nehme ich sie so auf die Schuss und sagt sie, und jetzt hältst du mich fest und du wiegelst, weißt, dann beruhige ich mich ganz schnell.
Wow!
Ja, ich erzähle es, weil es eine Wow-Situation war. Es ist nicht immer alles so smooth. Aber ich bin im Fall weggehackt und habe gedacht, wenn ein Kind dann auch in die andere Richtung so Anstöße geben kann, lehrt sie halt wie, ich habe wieder den Eindruck gehabt, sie hat dort schon mir wie zurückgegeben, was zu mir gehört. Und das nimmt mich nicht aus der Verantwortung. Gell? Nur schnell, wenn jetzt einige denken, ja super, ein Fünfjähriges, jetzt muss die Mutter beruhigen. Die Verantwortung ist bei mir. Aber wenn ich meinem Kind kann nach und nach beibringen kann, dass es selbst in so schwierigen Situationen sich kann bewegen kann, glaube ich, tun wir ganz viel Wichtiges, also in alle Richtungen. Es wird sicher spannend, weil je älter sie werden, desto mehr fordert sie einem sicher auch raus. Mhm. Also das ist jetzt ja schon spannend. Und dort zu merken, die alte Erziehungsmethode, und wir sind fast alle noch autoritär erzogen worden, wäre ja gewesen, wenn sie denn noch meint, mir jetzt zu sagen, wie ich mich verhalten muss.
Stimmt, ja.
Jetzt willst du, kleine Pupf, mir sagen, wie ich es lösen soll, ernsthaft. Dir zeige ich schon, wer der Meister ist oder die Meisterin ist. Das ist die alte Version.
Ja.
Und ich hätte, weil ich glaube, Kinder haben, dass sie sich erinnern, dass sie Lösungsversuche finden wollen. Und ich hätte sie natürlich ganz leicht können, einfach zurückverweisen an ihren Platz, mit Schuld und Beschämung und sagen, du hast jetzt gerade gar nichts zu sagen, du hast dumm da.
Und sie ist eigentlich, hat einen Schritt auf dich zugemacht, wäre quasi im Annäherungsmodus gewesen und du hättest den noch runtergetatscht mit so etwas.
Genau, ja. Weil teilweise, also jetzt gehen wir davon aus, eben so eine autoritäre Erziehung, die ist darauf aufgebaut, dass es ein Machtgefälle gibt, eine Asymmetrie. Und wenn das Kind kommt und wagt, Augenhöhe Wellen herzustellen, dann hat man den Impuls, sie wieder runterzutun, wo sie hergehören. Weil sie auch, ja, es gibt mir in dem Moment ja wie ein grösseres Gefühl von Macht. Und das haben wir alle noch in uns innen. Und das finde ich einfach auch wichtig. Es gibt ein paar strukturelle Geschichten, die können wir mit aller Reflexion nicht einfach rausfiltern. Und dann also zu merken, was ist denn passiert. Und eben gibt es Situationen wie bei dir auf dem WC oder bei mir davor, wo ich ihr wie so, also verbal so eine Klatschung gegeben habe, weil ich einfach gerade nicht haben möge. Und das ist natürlich komplett unfair.
Mhm.
Und es ist gut, wenn unsere Kinder dann sagen, es ist einfach komplett unfair, ich gebe es dir zurück.
Ja.
Und das muss man dir aber können annehmen und das kann man natürlich auch üben und lernen.
Mhm. Und dann, ich denke dann nur gerade, wie viel der alte Glaubenssatz nur dann in sich hätte, jetzt tanzt dir dein Kind auf der Nase rum, weil du jetzt von deinem Kind einen Rat annimmst, wie du dich jetzt könntest beruhigen und wie wir jetzt wieder miteinander anständig kommunizieren.
Ich habe gerade vor kurzem eine Klientin gehabt, wo ich finde, sie hat einen ganz schönen Erziehungsstil, sehr einen wertschätzenden auf Augenhöhe und hat noch gesagt, dass jemand aus einem näheren Familienumfeld mitbekommen hat, wie sie sich beim Kind entschuldigt hat und dann auf sie zu sind und gesagt hat, hey, kannst du dich nicht bei deinem Kind entschuldigen, es nimmt dich nicht im Ernst. Und das ist, eben, wir lachen jetzt zum Glück.
Ja, aber es ist tragisch.
Das ist noch nicht lange her.
Ja, völlig. Ja.
Wo es geheissen hat, entschuldigen heisst, du verlierst als älteres Gesicht, du unterwirfst dich dem Kind. Und da könnte man jetzt ganz, wäre es auch ein abendfüllendes Thema, das auch in Paarbeziehungen, übrigens ist ja so mein Lieblingsgebiet, Augenhöhe teilweise schon als Niederlage empfunden wird.
Mhm.
Und vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, zu reflektieren, wie sehe ich eigentlich Augenhöhe, wo kann ich es zulassen, in Partnerschaft oder mit dem Kind und was reaktiviert es. Und dann sind wir eben schnell bei unseren Eltern und unserer Rolle als Kind.
Mhm. Ja, ich denke jetzt gerade, ich habe letztens in einem Buch, das du auch sehr empfohlen hast, «Der weibliche Narzissmus», gelesen, dass eben das... dass es mega wichtig ist, dass Eltern eben auch Fehler eingestehen und sich wirklich fehlbar zeigen. Und ich denke, wie krass ist es, dass das noch nicht so lange gang und gäbe ist, dass Eltern dürfen Fehler machen.
Hey, und so nicht lang. Ja. Also 80er Jahre Kind, ich frühe 80er Jahre. Und ich glaube, meine Eltern haben da ganz viel gemacht, was schon sehr modern war.
Mhm.
Weil meine Mutter hat das sich auch immer müssen anhören von meiner Großmutter. Ich weiß das noch, ich habe das auch gehört. Dass wenn ich bin da 65 gsi und ich weiß wirklich noch, ich erinnere, dass ich einfach meiner Mutter gesagt habe, wie ich es sehe. Und meine Großmutter dann meiner Mutter gesagt hat, ich möchte nicht wissen, wie dir mal auf der Nase rumtanzt. Und ich nur weiss als Kind, dass ich habe es gar nicht ganz verstanden, aber ich habe vor allem verstanden, dass sie mich nicht versteht.
Ja.
Und rückblickend verstehe ich die Rolle von meiner Mutter, wo es ganz schwierig war, sich zu positionieren. Weil meine Mutter war dann wieder das Kind von der Grossmutter. Und die hatten eine ganz schwierige Beziehung. Und gerade meine Mutter dort ganz viel Kraft gebraucht hat, dann sich und ihre Sätze sozusagen zu nehmen und gegen die eigene Mutter sich zu stellen. Und das haben wir natürlich alle auch. Mhm. Dass wir konfrontiert sind, mit wie sie mir erzogen wurden. Was für Leitsätze haben uns gesagt. Und dass der zum Beispiel, wie ich mich meinem Kind gegenüber verhalte, von meinen Eltern ja auch so interpretiert werden, dass sie mir durchschicken, ich weiss nicht, ob das so funktioniert, wenn du das machst. Und was passiert dann? Dann fühlen wir uns sehr schnell wieder selber als Kind. Mhm. Dann sind wir eben meiner Kind.
Genau, also wir haben eigentlich wie das innere Kind in uns und viele von diesen autoritären Stimmen, die von oben kommen, sind Bezugspersonenstimmen.
Genau, sind, die heissen in der ursprünglichen Schematherapie heissen sogar ältere Stimmen. Da ist immer mehr so der Begriff von der inneren Richter gekommen. Finde ich auch einen guten Begriff. Mir gefällt nach wie vor autoritäre Stimmen am besten, weil es eben das Machtgefälle so schön zeigt. Und es sind meistens ältere oder eben andere Hauptbezugspersonen, können auch Geschwisterte sein. Habe ich immer mehr als Augenmerk drauf, so auf Geschwisterten-Volk. Weil die teilweise komplett andere Schema ausbilden, obwohl sie die gleichen Eltern haben. Mhm. Aber eine andere Rolle.
Mhm. Ja,
Tanja schmunzelt.
Ich schmunzle, weil wir drei Schwestern sind und dass tatsächlich wir gerade letztens über unsere verschiedenen Rollen diskutiert haben und unsere verschiedenen, wie, als was wir stehen in unserer Herkunft, also in unserer Familie, wie, wer welche Adjektive sich zuschreiben würde. Ich finde es mega spannend, ja.
Und es also kann sein, dass eben ein älteres Geschwister durchaus zu einer autoritären Stimme kann werden kann.
Würde ich jetzt lachen, weil ich bin natürlich voll die autoritäre Stimme.
Bist du die Älteste?
Ja. Ah. Ja. Aha. Und ich bin sehr herrisch gewesen, kann man so sagen. Also, ja. Aha. Wahrscheinlich ist die ein oder andere Stimme vielleicht von mir das
mitprägt.
Ja. Entschuldigung, liebe Schwester.
Und aber auch da wieder die Erkenntnis erst, die ich machen kann, dass man kann wie ein bisschen Abstand nehmen von diesen automatisierten Mustern, weil das ist bei dieser Schemaarbeit das, was auch relevant ist. Die Muster sind komplett natürlich automatisiert. Mhm. Was löst es bei mir aus? Weil man hört oft die Stimmen ja nicht einmal. Das sind ja nicht irgendwie gehörte Stimmen, sondern blitzschnelle Gedanken, die aber sagen, jetzt musst du dich aber raussetzen, sonst nimmt man dich nicht ernst. Und jetzt hockst du nämlich schon wieder auf dem WC und die Stimme kommt. Und draussen sind aber deine Kinder und weder deine Schwestern noch deine Eltern. Aktiviert wird aber das gleiche Muster.
Ja,
genau. Oder mit deinem Partner, je nachdem, den kenne ich nicht. Aber der aktiviert natürlich auch die alten Geschichten.
Ja, total. Aber wenn ich jetzt eben so eine Situation habe, ich bin auf dem WC oder ich habe sonst das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen, dass nicht die Leute nachher ein Kopfkino haben, wie ich auf dem WC bin.
Ich habe vorhin schon gedacht, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal mir vorgestellt.
Ja, tut mir leid für das Kopfkino. Nehmen wir eine andere Situation.
Bist du am Kochen?
Ja, diese Situation gibt es selten. Zum Beispiel eine Situation, auf dem irgendwie das Kind kuschelt mit mir, aber tut mir die ganze Zeit weh. Mm. Einfach indem es so fest kuschelt, dass mir immer mit dem Ellenbogen in die Brust reinhält oder irgendwas. Ich sage, es tut mir weh und es passiert nichts. Und dann werde ich mega hässig.
Sehr ein gutes Beispiel, weil es ja noch auf die Bindungsebene geht. Mhm. Also das Kind ist eigentlich am Bindung machen. Es liebt sich gerade ganz fest, sozusagen. Mhm. Und dann irgendwann ist too much, ist zu fest in deinem Gärtchen.
Genau.
Grenze überschritten.
Und wie spüre ich dann, weißt du, man geht ja dann wirklich so in das innere Kind.
Mhm. Genau. Also nur eins zu sagen, inneres Kind wäre vor allem, das ist der Bereich von der Impuls, von der Gefühl, von der Bedürfnis. Und das innere Kind ist vor allem sehr ein griffiger Begriff, aber auch so ein Bild, das halt fassbarer ist als Gefühl, Bedürfnis und Impuls. Und auch dort ist aber wieder wichtig, man geht, also die Anteile sind immer aktiviert. Das soll auch so sein. Wir haben immer Gefühl, wir haben immer Bedürfnis. Und sozusagen die Inkongruenz, die Spannung wird kleiner, je bewusster wir uns dem sind. Ich glaube wirklich, im Idealfall kann man, ich sage extra Idealfall, muss man jetzt nicht anstreben und perfektionistische Stimmen im Kopf haben, sondern das reicht auch, wenn man das wirklich gut genug spürt, dass man sagt, hey, ich merke zum Beispiel die Spannungskurve immer präsent haben. Mhm. Ist extrem hilfreich. Und zu wissen, bei einer Spannungskurve von 0 bis 10, wenn ich bei 7 und plus bin, wird es heikel. Dann werden die inneren Kindanteile eher wütend oder gehen auf Reaktionen und so eine Fight kommt schneller. Und einfach zu merken, wo stehe ich gerade. Und jetzt dein Beispiel, das kenne ich auch gut, auch eine Tochter, die dann ganz fest kuscheln kann mit ganz viel Liebe, die dann irgendwann ja fast etwas Aggressives überkommt, gefühlt. Und ich auch wie gemerkt habe, zuerst muss ich das für mich spüren und definieren und dann muss ich es ihr wieder mitteilen. Und das funktioniert zum Beispiel jetzt mittlerweile recht gut, dass ich habe irgendwann wie so angefangen, wenn ich gefühlt nicht etwa 20% habe, ihr das schon sagen, jetzt ist der langsam, Und oft reagiert sie auf das und lässt es so, also hört dann auf. Und für das aber eben zu spüren, hey, du fragst ja, wie merkt man das? Es ist vor allem es nur mehr spüren, was macht mein Körper, weil die Impulse kommen ja schon lange vorher. Dass man merkt, man hat vielleicht den Impuls, das Kind jetzt so ein bisschen zuerst sanft wegzuschieben, macht man nicht. Dann geht es weiter und irgendwann hast du den Impuls, das Kind wegzuschupfen, machst du es immer noch nicht. Und irgendwann hast du den Impuls, das Kind zu nehmen und an die Wand aufzuklatschen. Macht man die meistens zum Glück auch nicht. Aber auch wie zu realisieren, wir haben auch oft gelernt, so lange zu warten.
Total.
Wäre wieder ein anderes Thema, weil das dann auch so, oder ein grosses Thema von asozialisierten Geschlechterrollen und gerade weiblich asozialisiert ist nach wie vor, lieber aushalten, nicht sagen, was ich jetzt brauche, sondern im Zweifel warten und die anderen Bedürfnisse höher schätzen. Aber irgendwann holt sich das einfach zurück. Und meistens die eben nicht mehr auf eine sehr gesunde, adäquate Art und Weise. Und wenn man das immer früher spürt, wo bin ich gerade? Und eigentlich dürfte man schon reagieren bei, ich habe das Bedürfnis, das Kind jetzt von mir wegzuhaben. Weil dort hast du noch den Puffer, um zu schauen, wie mache ich jetzt das, sage ich es. Übrigens etwas, was mir auch ganz oft auffällt, dass wenn ich Mütter jetzt in dem Fall weiblich sozialisiert frage, ist ich schon mal in Sinn gekommen, dass du auch dich aufstehen und du könntest gehen. Das ist zum Beispiel etwas, wo manchmal gar nicht wie Sinn kommt. Also wo sie wie sagen, stimmt. Ich könnte ja auch mich bewegen. Und man wie so das Gefühl hat, ich muss das jetzt vielleicht ertragen, aushalten und ein fieser Gedanke, der kommen könnte, das wäre eine autoritäre Stimme. Und sonst bist du keine fürsorgliche, liebenswerte Mutter.
Total. Ja, und mir kommt das so aber völlig out of the blue. Und weißt du, so die Situation, wo viele Opfer von sexueller Gewalt haben, dass in einem Moment, wo es ihnen unangenehm ist, erstarrt sie.
Ja, genau.
Dass, also, ob dann das wie gelingt ist oder einfach, ja, Frauen sich vielleicht manchmal gewöhnt sind, auch von Teenager-Seite, beim Rumknutschen oder was auch immer, es ist ein bisschen unangenehm, ach, ich einfach hocken bleiben und warten, bis es vorbei ist oder irgend so etwas, dass das halt auch etwas wie gelernt ist und dann eben effektiv einem nicht in den Sinn kommt. Man könnte aufstehen und sich aus dieser Situation befreien.
Nur mehr, es ist gar keine Option.
Ja.
Und ich möchte ergänzen, noch unangenehm, im Normalfall ist sie aber sogar schon bedrohlich. Und das finde ich auch ganz ein wichtiges Thema, dass wir, ich hatte letztes Mal eine Situation, also ich bin jetzt 40, ich werde nicht mehr so viel draussen angelächelt wie früher. Ich hatte eine Szene am Bahnhof, das war jetzt vor 2 Wochen. Es war spät, fast schon 12 Uhr, allein am Bahnhof, also es waren nicht mehr viele Leute rum. Ich musste über einen dunklen Steg hinten runter zu meinem Auto. Und als ich zum Bahnhof rausgehe, steht dort ein Mann am Rauchen. Und also sehr zufällig haben sich wie unsere Blick getroffen, weil ich bin halt direkt auf ihn zugelaufen. Und der hat mich sehr nett angelächelt. Aber auch sehr so offensiv, ich konnte es wie nicht so einordnen. Und ich habe dann auch das daheim erzählt, weil ich gesagt habe, hey, es war voll die komische Situation gewesen, weil bei mir, und das hatte ich früher eben nicht gemerkt, eigentlich ist dann bei mir ein Alarmmodus losgegangen. Mein erster Gedanke war, ich bin gerade allein, ich muss allein über die Brücke. Jetzt hat er gelächelt und ich habe sehr automatisch zurückgelächelt. Und da gibt es aber auch einen schönen Begriff dafür, von dem Fawning heisst das, dass man in Gefahrensituationen eigentlich fährt auf ein Lächeln, um sich auch wie rauszulächeln, um nicht irgendwie nur mehr Aggression oder so. Also dem Typ hätte ich jetzt kein Unrecht tun, das war nichts, gar nichts eigentlich komisch gewesen. Spannend war für mich, was in meinem Kopf abgegangen ist. Und dann habe ich gedacht, das habe ich zurückgelächelt. Im blödsten Fall ist das jetzt irgendeine Aufforderung, Einladung oder irgendetwas gewesen, bin weitergelaufen. Und dann musste ich zu dem dunklen Steg und dann habe ich gedacht, soll ich mich jetzt umdrehen und schauen, ob der irgendwie nur schaut. Und dachte, nein, nicht umdrehen, weil wenn er sieht, dass ich jetzt nur schaue, ist es ja wieder eine Botschaft. Und es ist natürlich überhaupt nichts passiert. Es ist ein komplett unbedrohliche Situation gewesen. Wieso erzähle ich es hier? Es ist wichtig, dass wir lernen, zu realisieren, dass mein System dann in Alarmmodus war. Es war nicht nötig gewesen, es ist nichts passiert, es war auch keine Bedrohung mehr gewesen, in der Realität. Aber ich wäre wahrscheinlich noch am Freeze gewesen, wenn jetzt mehr passiert wäre. Weil ich nicht einmal gecheckt habe. Und früher, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind da vielleicht ein bisschen anders geprägt. Früher habe ich gelernt, dass man so etwas muss als Kompliment auffassen muss, wenn dich jemand anlächelt. Ich hätte vor nur 10 Jahren wahrscheinlich gesagt, man kann das doch nicht als irgendwie bedrohlich empfinden.
Ich glaube auch. Ja, ich glaube, da ist wirklich in den letzten paar Jahren extrem viel gegangen, dass man auch, wie das Catcalling und so,
genau,
dass man wirklich auch das darf als Übergriff empfinden, wenn man abpfiffen, angemacht oder auch einfach zu fest angeschaut wird. Mhm. Und dass man dann darf in eben die Alarmglocke loslassen. Man muss dann vielleicht lernen einschätzen, was ist jetzt wirklich und, Gefahr.
Aber, wieso erzähle ich das? Weil es wirklich zum Thema gehört, weil es um Grenzen setzen geht. Und weil ich erst in den letzten Jahren gelernt habe, dass ich dort eine Grenze setzen darf. Ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit hätte ich tatsächlich nur gedacht, ich habe ja zurückgelächelt. Und wenn der jetzt mir nachgekommen wäre, hätte ich einen Schuldanteil auf mich genommen. Das ist natürlich fatal. Jetzt haben wir vorhin von den Kindern geredet. Aber es schwingt ja alles auch rein, dass man so weit denkt, habe ich überhaupt das Recht, mich jetzt abzugrenzen? Als liebende, fürsorgliche Mutter habe ich mich das Recht, gegen meinen Mann, gegen meine Partnerin, was es da auch immer ist, abzugrenzen? Und dort wie zu merken, mein Ziel ist gerade nicht, dass wir überall ganz böse Blicke werfen und uns abgrenzen und alles als Übergriff erleben. Wir sollen lernen, spüren, wo sind meine Grenzen erreicht. Und Grenzen heisst, sobald das Alarmsystem anspringt, versuchen zu verstehen, hey, was ist jetzt?
Wir haben zum Beispiel, ich tue den Text auch in den Shownotes verlinken, wir haben einen Beitrag von verschiedenen Eltern, die zeigen, wie sie überreagieren. Und eine Mutter beißt zu, wenn ihre Kinder zu fest kuschelt und eben sie sich wie nicht, sie nicht gespürt. Und ich habe auch gedacht, das ist lustig, weil ich glaube, eine von meinen Schwestern hat mich auch bissen, wenn sie sich nicht mehr können wehren. Ich bin immer die wo unter Geschwistern die immer zugeschlagen. Ich bin natürlich die älteste und die stärkste gewesen. Also wenn ich zugeschlagen habe, dann hat es halt wirklich weh da. Und sie hat bissen und dann habe ich auch gedacht, es ist eigentlich so krass, es ist so ein klares Signal, wo jetzt ist es mir zu viel.
Das ist Lebensgefahr für das System, gell? Jetzt muss ich mich einfach wehren.
Total. Und darum habe ich gefunden, es ist irgendwie auch so bezeichnet und eben das eigentlich aus so einer, dass man sich dann noch mehr schämt in so einer Situation, wo das Kind nur Liebe will und man zu spät spürt, es ist mir jetzt zu viel und dann halt wirklich einfach nur noch zubeisst.
Genau. Und das ist etwas, was ja viel kommt in den Therapien und Beratungen, genau so Situationen, immer ein bisschen andere Ausprägungen. Und nur eins zum Betonen, das ist für viele eine wichtige Motivation, um das Verhalten auch können verändern, vielleicht aber auch zu akzeptieren, weil man muss ja zuerst auch akzeptieren, das habe ich wirklich gemacht. Ich habe gebissen. Und das habe ich gemacht aus einer Überlebensstrategie raus, aber ich will das nicht machen als Mutter. Jetzt in dem Fall von dem Kind. Und dann wie auch zu wissen, wenn wir lernen, unsere Grenzen früher setzen, lernen wir auch unseren Kind, also sie lernen es am Modell, dass man darf seine Grenzen setzen. Und das finde ich so etwas Wichtiges, weil indem wir unsere Grenzen nicht wahren, lernen die Kinder ja zwei blöde Sachen. Erstens, dass es irgendwann aus dem Nichts raus tätscht. Und zweitens haben sie kein Vorbild dafür, wie man früh genug Stopp sagen kann. Und das ist zum Beispiel etwas, was mich extrem motiviert, auch bei meiner Tochter, dass ich jedes Mal, wenn ich ihre Grenzen setze, weil sie für mich wichtig sind, kommen bei mir ja auch die Stimme von, darf ich das jetzt? Und, oder bin ich jetzt irgendwie, was weiß ich, eben nicht fürsorglich genug, nicht geduldig genug. Aber noch zu sagen, vielleicht ist gar nicht so relevant, wo man es setzt, sondern dass man merkt, man setzt sie, wenn es einem gut tut. Und mir gibt es noch einen Puffer. Und für das Ausgehen der Situation ist das hilfreich, auch für sie. Und das finde ich ganz einen wichtigen Gedanken, also wenn ich mir so mitgebe, bei sich Grenzen setzen, wir sind jetzt sehr schnell bei der Selbstfürsorge. Wo ja auch, ist auch für Männer relevant, ich habe es einfach mehr nur mit Müttern und Frauen. Übrigens auch meistens erst nach dem Kind, was auch sehr spannend ist, weil Selbstfürsorge ist, sobald die Mutter wird, nur mal ein anderes Thema, weil ständig jemand an dir rumzupft. Und dass man dort auch Selbstfürsorge lernt, sehen als etwas, wo man dem Kind ja auch vorlebt. Und nicht als etwas Egoistisches, das dem Kind etwas wegnimmt.
Total. Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, eben gerade mit dem Erkennen, was ist und so, ich finde, also ich habe persönlich das mega hilfreich gefunden,
am Anfang, ich hatte auch frisch Kind gehabt, eben, und dann rupft die ganze Zeit jemand an dich rum, es will die ganze Zeit jemand etwas von dir. Und du denkst, ich überreagiere ständig. Was ist jetzt los mit mir? Wirklich das letzte Mal, ich glaube, irgendwann, als Kind habe ich recht viel zugeschlagen, wenn es mir zu viel war. Und ich weiß noch, irgendwann hat meine kleinste Schwester zu mir gesagt, Anja, du machst uns mega weh.
Hm.
Und ich, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich war, 11, 12 oder so. Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, Mist, jetzt muss ich aufhören. Und dann bin ich nie mehr aggressiv gewesen, bis als ich selber Kind hatte und gemerkt habe, also ich habe jetzt meine Kinder nicht zugeschlagen, aber einfach wie so gemerkt, hey, ich packe sie mal fest am Arm oder ah, ich würde so gerne. Und habe dann wie gemerkt, das hat mir nachher mega geholfen, zu verstehen, was passiert. Eben, mein innere Kind ist aktiviert und ich fühle mich nicht ernst genommen oder ich fühle mich nicht gehört.
Mhm.
Nur schon das hat auch viel Druck rausgenommen, um einfach wie merken, ich bin nicht... Im ersten Moment hatte ich einfach das Gefühl, ich bin ein böser Mensch.
Mhm.
Ich schreie mein Kind an, den Menschen, den ich am allerliebsten habe.
Mhm.
Oder ich mache ihm weh, indem ich ihn fest am Arm packe. Und nur schon zu merken, hey, nein, ich bin nicht böse.
Mhm.
Es ist bei mir etwas aktiviert und das kann man ändern, das kann man, das kann man lösen. Das hat's wirklich, ich habe das Gefühl, fast die Hälfte vom Druck schon rausgenommen, dass ich mich dem nicht mehr ausgeliefert gefühlt habe.
Und das ist ganz wichtig, also auch wie zu merken, dass man dort auch nicht, also die Schuld hat im Sinn von, weil Schuld und Scham kommt ja sonst wieder. Und das macht eine Erstarrung. In Schuld und Scham bewegen wir uns nicht. Das sind Gefühle, die uns klein machen, die einem ducken lassen. Und eben, wie schon vorhin beschrieben, das sind auch sehr effektive Erziehungsmethoden gewesen, die Gefühle führen zu holen. Und wie so zu merken, also wenn Schuld und Scham kommt, die haben wir ja trotzdem noch. Und es gibt auch Situationen, wo die passend sind übrigens.
Mhm.
Aber dass, wenn die kommen, gerade im Erziehungskontext, und man denkt, nicht gut genug die Mutter oder nicht genug die Eltern, dass man zuerst mal sagt, komm, wir nehmen mal ein bisschen Abstand von dem Satz, wir legen ihn mal für uns auf den Tisch und schauen mal, wo kommt der her.
Mhm.
Also passt das so? Oder eben müsste man das umwandeln in, ich war gerade unter Hochspannung gewesen, mein altes Muster hat gegriffen, das ich schon als Kind angewendet habe. Weil das ist wichtig, dass ihr das nochmal hört. Die Muster, das sind meistens die gleichen, die wir als Kind angewendet haben.
Ja klar, ja, wie gehst du mit Stress um, wenn genau. Da alles zu viel ist? Dann, ja.
Oder wenn du Eltern hast, die dich in irgendeine Rolle rein. Und dann kann man eben so ganz prototypisch kannst du sagen, fight, das hast du gemacht. Man kann flüchten, flight oder freeze, erstarren, erdulden. Oder eben nur so das Lächeln, also gut Freunde machen, damit nichts passiert. Und dieses Beispiel ist jetzt Fight. Ich hatte vor kurzem eine Klientin, die auch sehr spannend war. Das Kind ist, glaube ich, so 4 oder 5. Und jetzt ist doch das Alter, da können sie ja genau sagen, was sie wollen. Und sie können es auch teilweise noch recht gut verargumentieren.
Und sie können dich extrem spiegeln und triggern dich noch mehr. Ja.
Und können auch gut, finde ich, Grenzen austesten, im Sinne von wirklich einem Jahr. Sie spüren ja noch nicht, wenn es dir zu viel ist. Das dürfen sie aber mit 4 und 5 auch noch nicht spüren. Und dann haben wir so angeschaut, weil bei ihr ist passiert, dass die komplett gefreezed ist bei ihrem 4-jährigen Sohn. Und irgendwie haben wir noch rausgeschält, das ist sehr spannend, das wäre so ein orange Buch mit einem langen Titel, hat sie realisiert, dass ihr Sohn eigentlich fast wie in der Rolle damals von ihrem Vater steht. Also der Kleine steht da und sagt, ich will das jetzt aber. Und du hast gesagt, ich darf und ich gehe jetzt hier nicht weg. Und plötzlich ist ihr Sinn gekommen, ich fühle mich gerade exakt so, wie ich mich früher gefühlt habe, wenn mein Vater mir gesagt hat, was ich zu tun habe.
Mhm.
Und für sie ist das so gewesen, so ein bisschen, sie hat gesagt, es ist wie wenn mir jemand irgendwie gerade so den Schleier weggenommen hat, dass sie dann in ein Freeze geht und eigentlich die Tendenz hat, alles für ihr Kind zu machen, damit das Kind sie in Ruhe lässt.
Ja.
Und sie hat früher schon gelernt, wenn der Vater so tut, gang in die Erduldung, gang in die Unterwerfung. Und hat gemerkt, sie macht das immer mehr jetzt auch bei ihrem Kind. Das hat der Kleine natürlich auch gemerkt und hat im Zweifel die Mutter gefragt und nicht den Vater, weil es einfacher war, dann halt zu seinen Wünschen zu kommen.
Mhm.
Und das ist für sie extrem schöner Durchbruch gewesen. Nachher hat sie gesagt, okay, jetzt kann ich Abstand nehmen. Was wir dann müssen in der Therapie machen müssen, ist die Sache mit ihrem Vater eigentlich anschauen. Sozusagen wie das Symptom oder der Auslöser und die Ursache voneinander trennen. Das Kind ist nur der Auslöser von einer alten Ursache. Und das finde ich noch spannend, weil das haben wir eben drin. Also, du musst jetzt gar nichts sagen, aber du könntest dir auch noch überlegen, in welcher Rolle, also darfst du auch etwas sagen,
ja.
Aber in welcher Rolle stehen deine Kinder? Vielleicht wie analog zu deinen Bezugspersonen, wenn die etwas machen, weil die triggern natürlich genau das auch. Das finde ich unglaublich erhellend. Mhm. Genau. Das ist noch so eine Twist, wo oft gar nicht einem in den Sinn kommt.
Ja, total.
Also, wird man auch manchmal zum inneren Kind, weil man sich wieder fühlt, wie als Kind, wo die Eltern mit einem so umgesprungen sind und gesagt haben, Anja, jetzt komm, fertig jetzt, nicht jetzt nicht aufs WC. Komm, jetzt gut tischen.
Ja, oder genau, wenn wie du manchmal merkst, wenn du wieder im Elternhaus bist, was ja viele an Weihnachten merken, dass die dann plötzlich verhältst du dich wieder wie ein Kind oder eben, wenn dich jemand tadelt, bist du sofort im inneren Kind, obwohl du manchmal findest, Entschuldigung, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, aber so das Gefühl vom tadelt werden rührt dich gerade in so eine Situation rein, wo du dann denkst, okay, in dem Fall muss ich der erste Impuls ist mal Stille haben und ist gut und erst nachher hinterfragen und sagen, nein, das ist eigentlich gar nicht in Ordnung und was massen sie sich an, mich da zu tadeln? Mhm. Aber es ist, ja.
Bei Gott, bei dem Begriff tadeln, gell, das hat ja schon drin, aber es gibt ein richtig und ein falsch.
Ja.
Und ich sage dir, du hast es falsch gemacht und ich nehme aber auch an, dass meine Norm stimmt und ich überlege bei meiner Meinung. Mhm. Ich habe gerade gedacht, ich nehme an, du siehst das wahrscheinlich ähnlich. Ich versuche ja, mein Kind möglichst nicht zu tadeln. Jetzt mit unserer Erziehungsidee. Aber ihr trotzdem auf eine Art und Weise können sagen, wenn ich ihr das Verhalten nicht gut, nicht passend finde. Aber ich versuche es eben nicht mit dieser moralischen Keule von richtig, falsch und Schuld und Scham überzubringen. Mhm. Und das finde ich beim Tadeln gerade spannend. Er hat mich getadelt.
Ja. Also.
Und dann musst du nämlich zurück auf deinen Platz.
Ja. Ich finde das so lustig, mir hat das mal ein Verhaltenspsychologe gesagt, der Jens Korsen, dass er sagt, ja eben, du musst bei deinem Kind eigentlich immer Verbindung zwischen Person und Verhalten entkoppeln. Und er sagt, wie so, dass du zu deinem Kind sagst, ich liebe dich, aber dein Verhalten finde ich jetzt gerade ungünstig. Und ich habe das so bekloppt gefunden, als er das gesagt hat, weil ich dachte, ach, das musst immer den quasi ich liebe dich vorne anhängen. Was ich jetzt auch nicht so mache, aber ich habe gemerkt, es hilft mir gleich, um mich wie ihnen zu signalisieren. Es hat absolut nichts mit meiner Liebe für dich zu tun.
Für dich als ganze Person.
Ja. Mhm. Und das ist, trotz allem finde ich, auch wenn ich mir immer noch blöd, aber weißt, ich komme mir blöd vor, den Satz zu sagen, vielleicht weil man sich das noch nicht so gewöhnt ist, so Sätze zu äußern.
Es wäre noch mega spannend, dem könntest du mal ein bisschen nachgehen, weil wahrscheinlich ist da wieder irgendein Schemamotiv.
Total, ja.
Ich finde das hilfreich, ich finde es mega wichtig sogar. Und zwar muss man es ja nicht genau so sagen, weil es wird stelzig.
Ja.
Also dass man sagt, das war jetzt gar nicht gut gewesen, dass du hier die Suppe ausgeleert hast, aber ich liebe dich trotzdem.
Kann dann auch so etwas Aggressives bekommen, so, ich liebe dich, aber hau jetzt ab.
Genau, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und das ist nicht immer nur gut. Aber ich sage viel, es ist eigentlich eine doppelte Führung. Das eine ist das Sagen und das andere ist ja auch das Spüren lassen. Mhm. Also ich finde eben, man kann mit einem Kind, man kann es tadeln, man kann nicht sagen, wie man will. Also man kann ihm sagen, hey, das war jetzt im Fall nicht gut gewesen. Und dann kommt es darauf an, was hast du für einen Tonfall, was hast du für eine Haltung, wieder, wie hört es auf, wenn man am Schluss aufhört mit, also man muss keine Umarmung erzwingen am Schluss, aber wenn man sonst wieder beieinander ist und sagt, hey, jetzt ist wieder gut, okay? Und ein Kind, das siehst du ja, dann sagt, das ist wieder gut. Dann hast du ja auch mitgeschickt, ich liebe dich oder ich habe dich immer noch gern. Und es macht eben einen riesigen Unterschied, ob man dir eben sagt, du bist jetzt gerade böse gewesen. Oder dann würde man den ersten Satz, das wäre die Person.
Das würde man voll auf Person
genau, nehmen. Sehr, und das genau. Zweite würde sagen, hey, das hat mich jetzt geärgert, dass du das und das gemacht hast. Mhm. Und so hast du ja in einem Satz auch schon drin. Und auf das achte ich mich zum Beispiel sehr.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob ich ihr das auch schon gesagt habe so oft oder ob das einfach angekommen ist, weil letztes Mal habe ich jetzt irgendetwas gemacht und ich habe ihr etwas ausgeleert, wo ich ihr, glaube ich, gesagt habe, das leert jetzt aus. Glitzer war es.
Oh,
so. Ein ganzes Ding voll Glitzer. Und wer schon mal Glitzer daheim gehabt, weiss, der Glitzer ist noch
nie
ein halbes
weg.
Jahr. Und wirklich, ich sehe sie so und es macht einfach so eine Staubwolke Glitzer und sie schaut mich so an, also so mit dem, oh nein, jetzt sagt sie dir gerade, sie hat es schon gesagt. Ich schaue zurück und ich glaube, wahrscheinlich entgleiste Gesichtszüge. Ich schaue sie einfach nur an und weisst, was sagt das Kind? Aber du liebst mich trotzdem. Und ich habe wieder gedacht, so, ja, das ist jetzt clever gewesen, Kind. Und dann halt so, übrigens, super Situation, 21, 22, weil mein Erster wäre ja wirklich zu sagen, habe ich es dir nicht gesagt? Siehst du jetzt, was passiert ist? Was hast du jetzt für einen dummen Seich gemacht? Oder im blödsten Fall nur du dummen Totsch.
Ja.
Und diesen Impuls hatte ich trotzdem gehabt. Mhm. In dem Moment ist es mir zum Glück jetzt gelungen, ich konnte ihn dann haben, aber ich habe vor mich hergeflucht. Beim Aufwischen, Saugen, Putzen und fünfmal nachher polieren. Und es glitzert immer noch. Aber ich habe es schön gefunden, dass sie offenbar gecheckt hat, dass ihr Verhalten, auch ein fehlbares Verhalten, fehlbar klingt auch super, dass das etwas ist, was nicht damit zu tun hat, an meiner Grundfeste von Liebe. Und jetzt nochmal der Link, ich finde das ganz grausam, weil ich habe ja in der Therapie verschiedene Jahrgänge. Und du kannst über einen Jahrgang ganz viel von der Prägung wirklich ablesen. Ja. Die Jahrzehnte, da weiss ich schon ganz viel über die Schemaprägung vom Jahrgang. Und wenn du so erzogen worden bist, also meine Eltern, die sind jetzt schon viel älter, wir haben so wie zwei Generationen übersprungen, die haben beide so 30er-Jahrgänge. Und bei denen, das ist so fest im Selbstbild verankert, durch die vielen Strafen, durch die Disziplinierung, Gehorsam, Schuld und Scham, das ist wie im Selbstbild verankert, dass die Schuld im Zweifel ja bei ihnen liegt. Mhm. Und ich habe schon grosse Hoffnung, dass genauso durch so Sätze wie von meiner Tochter, oder ich höre das ja ganz viel, dass wir dort wie ein bisschen mehr Fundament gießen, wo die Selbstbilder stabiler werden, wo sie mehr lernen, dass ihr Verhalten und ihre Person eben entkoppelt sind. Darum ein extrem wichtiger Satz. Auch mhm. in der Schemaarbeit übrigens. Gell? Also mhm. eben das Gefühl und die Person, das wäre das innere Kind und das erwachsene Ich. Und das Verhalten ist das, was hinten rauskommt. Mhm. Und das sind einfach zwei verschiedene Sachen.
Ja. Ja. Jetzt haben wir so recht viel davon gehabt, wie wir mit unseren Kindern, also mit den Kindern, die wir auf die Welt gebracht haben, mhm. umgehen und die beeltern. Ich finde es noch mega wichtig, wie wir unsere eigenen inneren Kinder beeltern.
Ja, eine riesige Herausforderung oft. Weil je nachdem, wie man eben erzogen worden ist oder bestraft worden ist, man gar nie gelernt hat, sich wirklich selber gern zu haben. Mhm. Und das ist eigentlich die Voraussetzung für einen Kontakt mit dem eigenen inneren Kind. Und für die, die Lust haben, sich da mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, kann man einfach mal hersitzen, Augen zumachen und mal so reinspüren, wie finde ich mich so. Das ist jetzt ein bisschen eine abstrakte Frage, aber meistens können die Leute schon etwas sagen. Und wenn es wie geht, sich mal vorstellen, man würde sich selber sehen als Kind. Also im besten Fall so wie belebt, wenn man eine gute Imagination hat. Man kann aber auch ein Foto von sich nehmen und das Foto anschauen. Und das Ziel, also es geht um einen Kontakt, ist, wie können so eine emotionale Brücke herstellen und sagen, hey, ich habe das Kind gern, das ist mhm. liebenswert. Und hey, dann geht es manchmal schon los mit ja, aber das war so unerzogen gewesen, und das war so frech gewesen, und so nervig gewesen. Mhm. Die ganzen Stimmen kommen schon.
Und, ja, was man alles quasi betitelt worden ist. Ja.
Und im blödsten Fall wendet man sich ab, sagt, Feli hat ganz eine blöde Übung vorgeschlagen, die nützt nichts und geht wieder weg. Mhm. Und das Ziel ist, dass man das so macht, dass man in der Lage ist, dass es sich gut anfühlt, zum Kind herzugehen. Also im besten Fall Händchen geben, Berührung machen. Und schauen, Consent, meine Lieben, wie fühlt sich das Kind? Mhm. Es kann auch sein, dass es das innere Kind in diesen Imaginationen sich abwendet oder sagt, lenk mich nicht an. Und dann ist natürlich, der wird nicht übergriffig wieder gemacht. Mhm. Dann wird keine Umarmung erzwungen. Und das ist dann so ein Prozess. Aber du kannst wirklich sagen, wenn man in der Lage ist, mit einer gewissen Leichtigkeit sich selber zu sehen und Kontakt zu machen, dann ist im Normalfall wie die Brücke zwischen Emotionen, Bedürfnissen auch von Alten geschlagen und dann kann man anfangen mit denen zu arbeiten. Manchmal muss man ja dann gleich nur arbeiten, zu diesen Erstarrungen zurück, die ich vorhin gesagt habe. Aber wenn wir uns spüren und unsere inneren Kinder, ist es einfacher, auf die eigenen zu reagieren.
Ja, ich habe das mega eindrücklich gefunden, quasi mal das innere Kind. Bei mir hat es ja wirklich dann in der Imagination zu mir gesagt, endlich bist du da und denkst so, oh, aber eben, dann denkst du so, es ist in all dem Schissel im Alltag, man vergisst wirklich völlig mal einfach auf sich selber zurück und eben nicht Selbstfürsorge, ich gönne mir jetzt mal ein Fußbad oder ich mache Yoga, sondern hey, ich gucke einfach mal an und frage, hey, wie geht es dir eigentlich so?
Ja. Und es kann nämlich voll am Kind vorbeigehen.
Völlig, ja.
Das habe ich Selbstfürsorge gemacht.
Ja.
Und im besten Fall hat man einfach die autoritäre Stimme beruhigt, die sagt, auf allem, was du perfekt machen musst, musst auch noch perfekt selbstfürsorglich sein.
Genau.
Und bist gar nie angekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zu merken, es braucht wirklich eine Inwendung nach innen. Und man kann auch einfach, das klingt auch immer sehr komisch und man muss es ausprobieren, man kann auch anfangen, sich umarmen. Mhm. Und am besten macht man das, wenn man so wie ein Küssi umarmt. So ein dickes Küssi, dass man so spürt, ich habe da etwas. Dann kann man einfach mal so ein bisschen hin und her wiegeln. Das ist auch manchmal der Moment, wo die Betreffenden die Augen aufmachen und denken, oh, okay, was mache ich hier? Aber du kannst es, glaube ich, bestätigen, hast du gesagt, man kommt über das hinweg und irgendwann wird es einfach sehr angenehm. Weil man ist bei sich, man spürt sich. Und durchs Wiegeln setzen wir auch noch so ein paar Impulse, setzen, die sowieso sehr beruhigend sind.
Wir haben ja ein paar Sachen ausprobiert, wie man mit dem inneren Kind kann in Kontakt kommen. Für mich hat wirklich das Umarmen hat mir am meisten geholfen, so fest, dass ich sogar letztens einmal in einem Restaurant war, versetzt worden bin.
Oh.
Genau, Liebe, wo du das jetzt hörst, es ist alles gut.
Anja hat noch ein Kuscheldate mit sich selber.
Nein, wir haben es dann erklärt. Die Person, die mich versetzt hat, hat das nicht extra gemacht. Und das ist alles total in Minne wieder. Aber ich bin wirklich dann in diesem Restaurant, ich bin gehockt und habe gemerkt, mein inneres Kind ist jetzt wirklich unfassbar traurig.
Wieder nicht gesehen.
Und fühlt sich nicht gesehen. Ja, total. Und ich bin nicht wichtig und überhaupt. Und dann habe ich wirklich in diesem Restaurant gehockt, habe mich umarmt und gedacht, okay, jetzt denken sicher vielleicht denken alle, ich habe kalt. Wer weiß? Weil wahrscheinlich haben sie gedacht, okay, die komisch, die jetzt seit einer halben Stunde schon da allein sitzt und auf dem Nattel rumtöckelt, jetzt hat sie wahrscheinlich langsam kalt. Aber es hat so gut da.
Es tut so gut. Und also ich bin einfach ein grosser Fan davon, aber es müssen ja nicht alle den gut finden. Ich finde, es hat so etwas wirklich fürsorglich. Mir hilft das auch immer, als Brücke zu spüren, wo bin ich gerade. Und ich merke auch, wenn ich das nicht kann oder nicht mache, heisst das im Normalfall, ich bin gerade weit weg von mir. Und das sind ja dann auch schon wieder wertvolle Rückmeldungen von, hey, vielleicht müsste ich mal den Abgleich wieder schaffen, Gefühl, Bedürfnis und wo treiben mich gerade wieder die Stimmen her, die Leistungsstimmen oder ich weiß nicht was. Wenn ihr wollt, probiere ich das einfach mal aus. Umarmen und dann muss man nicht unbedingt sich das Kind wieder vorstellen, weil oft ist es so, man mag es vielleicht am Anfang fast nicht zugeben, aber es fühlt sich halt einfach gut an. Eigentlich, wenn man im Annäherungsmodus ist, werden wir gerne umarmt. Wir werden nur nicht gerne umarmt, wenn wir eigentlich im Vermeidungsmodus sind und Abstand und Ruhe und Platz brauchen.
Ja, und das erinnert mich immer so ein bisschen an das, wenn Babys frisch auf die Welt kommen, dann wissen sie ja nicht, wo sie enden. Und dann ist durch die Berührung spüren sie, also da ende ich und das ist meine Grenze. Und das dann wie eben in Situationen, wo du eh schon völlig verwirrt oder traurig oder wütig bist, man verliert ja wie die Grenzen verwischen ein bisschen.
Voll.
Und durch das, dass man sich umarmt, kann man sich auch wie so wieder einmitten. Ich finde das mega schön, dass es einmal so oben abholt.
Und das ist für heute wirklich zu viel. Es gibt noch ganz viele körperorientierte Strategien, denn, um sich wieder erden. Weil wenn das innere Kind massiv aktiviert ist, also ganz grosse Ängste, ganz grosse alte Gefühle, die einem erstarren lassen oder auch ganz viel Wut, dann haben wir gar nicht mehr die Kapazität kognitiv drauf adäquat zu reagieren, dann ist man das Gefühl. Und das ist sehr hilfreich, wenn man da ein paar Strategien hat, zum Beispiel heiss gut duschen. Also so heiss, dass es einem gerade nicht wehtut. Aber so gerade an der Grenze ist zum Beispiel auch etwas, was einfach hilft, so wieder die Gefühle so ein bisschen runterzubringen, um die überhaupt wieder klar denken. Da gibt es viele Strategien, die sehr wertvoll sein können.
Also man ist eigentlich dann auch gerade das Gefühl, weil man das als Kind ist man ja auch manchmal ist man einfach Gefühl. Man ist Wut und dann ist Wut überall. Oder?
Ja, und weißt du, wenn der Trigger kommt, der Rösch.
Ah, krass. Ja.
Oder es gibt, die wunden Punkte heisst es ja so schön.
Ja.
Das kennen ja fast alle. Es gibt einfach so gewisse Trigger, denen kann man sich praktisch nicht entziehen. Und auch das Ziel muss auch nicht sein, weil sonst sind wir wieder in dem absoluten Perfektionismus. Das Ziel muss ja auch nicht sein, man muss es immer beherrschen. Ich finde vor allem wichtig, dass man Strategien hat. Wie kann man schauen, dass man, wenn man es vermeiden kann, ist super. Man könnte es aber nicht immer vermeiden. Und dass, wenn man drin ist, dass man eine Strategie hat, wie komme ich wieder gut daraus raus. Ich finde es einfach extrem schwierig, wenn man den Kontakt zu dem inneren Kind, also zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, nicht spürt. Da ist man manchmal sehr, das ist ein super Beispiel von dir, da ist man so grenzenlos und aber auch abgeschnitten von der Welt. Darum lohnt sich das sehr.
Du hast jetzt eben gerade gesagt, ja, wenn man die Trigger kennt und so, und vielleicht haben viele das, also ich habe das ja auch, dass man wieder das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt verstanden, das innere Kind und in solchen Situationen wird dann das aktiviert. So, jetzt muss ich das umsetzen.
Und das ist schon die autoritäre Stimme im blödsten Fall am Plan.
Natürlich.
Und jetzt musst du aber auch richtig machen.
Ja, genau. Also von jetzt an, du hast verstanden.
Ja,
das ist bei mir, kognitiv hast du jetzt verstanden, wie es geht. Jetzt wird das durchgezogen.
Und wenn es nicht geht, ist es eine Niederlage und hast es falsch gemacht.
Genau.
Aha.
Ja.
Genau. Und die muss man hören.
Ja. Aber auch sonst, eben, sie sind ein Kind, wenn man das mal spürt. Das ist ja nicht eine Sache von jetzt. Jetzt habe ich mal einen Kontakt zu meinem Kind und ab jetzt kann ich das viel besser. Das ist wirklich über Monate und Monate.
Und Jahre.
Ja.
Es ist ein Prozess, das ist ganz wichtig, es ist überhaupt nicht statisch. Obwohl ich schon sagen kann, wenn man merkt, man hat es gefunden, sein Kind, dann kann man schon auch davon ausgehen, dass wie der Bezug etabliert ist. Aber den muss man pflegen, das sind Beziehungen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Gewicht wir unserer Beziehung zu uns selber geben. Tatsächlich hatte ich gerade einen Schema-Workshop, so einen Tages-Workshop. Und dort schlage ich mich auch vor, man soll Selbstgespräche führen. Und jemand ist so von der Übung zurückgekommen, so komplett geflasht und hat gesagt, das sei für sie jetzt gerade also wie so eine Erleuchtung, wie wenig sie sich selber Aufmerksamkeit gibt, die sie all ihren Freundinnen würde geben würde, wie wenig sie sich selber fragt, wie es ihr geht. Und wie sie immer das Gefühl hatte, ich bin angewiesen darauf, jetzt mit jemandem können zu reden, weil sonst gibt es keine Resonanz. Also sie hat das sehr witzig gesagt, so, es macht mich ja komplett unabhängig, ich kann das alles auch allein. Und ich meine, wir sind keine Inseln, wir brauchen andere Menschen. Aber das Wissen, also die mir auf Instagram folgen, ich mache das so regelmäßig, dass ich mit mir gehe spazieren und ich rede mit mir. Und ich rede mit mir und ich erzähle mir, wie es mir geht. Und manchmal gibt es sogar eine andere Stimme, halblaut, dann Antwort, was ich darüber denke. Und ich komme oft zurück und denke, krass, was ich mir jetzt alles erzählt habe, das habe ich vorher gar nicht gewusst. Und das wäre auch Arbeit mit meinen Kindern.
Mhm.
Auch wenn dann wie zwei Erwachsene gehen miteinander spazieren. Genau, das ist dann dort, wo die Leute mit ganz grossen Augen machen, mit Umarmen und mit Selbstgesprächen und so. Aber es funktioniert.
Ich wollte sagen, ich bin ja auch doch eher dann so, ui nein, was ist jetzt das? Und dann probiere ich es und merke so, hey, gewisse Sachen haben nicht funktioniert oder es ist nicht so meins und gewisse haben das hat mega funktioniert. Und es gibt einem wie einfach auch so immer die Hoffnung, hey, es gibt noch ganz viele Tools, die man ausprobieren kann. Also es ist wie nicht eben, es wird nicht, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ich einfach jedes Mal, wenn meine Bedürfnisse missachtet werden, einfach ausraste. Genau. Das ist nur schon, für mich ist das die grosse Erleichterung, dass man nicht einfach in diesem Kreislauf gefangen ist.
Ja, und am Schluss geht es um ganz viel, du hast jetzt in anderen Worten gesagt, Selbstwirksamkeit. Das Ziel ist, ich will es wirklich mal betonen, nicht Selbstoptimierung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt wieder dort perfekt werden. Wir müssen nicht perfekt für unser inneres Kind sorgen. Sondern es geht darum, die Selbstwirksamkeit zu wissen, wir können in Bewegung kommen, wir können etwas tun, wir sind nicht ausgeliefert und kommen nicht in das Freeze oder von mir aus auch nicht ins Fight oder Flight. Einfach, wir können in der Mitte bleiben. Und Mitte ist vielleicht auch relativ. Manchmal gewackelt es halt doch ordentlich. Auch das ist okay.
Mhm.
Und dann kann man halt immer mehr, mir gefällt das Bild vom Segelschiff, halt schauen, wie muss ich mich positionieren zu den Verhältnissen vom Wind, vom Wasser, dass ich möglichst gerade da im Wind stehe. Und manchmal ist es kurz vor dem Kentern und man holt sich wieder zurück.
Mhm. Und manchmal, wenn ein Sturm ist, dann ist halt einfach die beste Option, Rettungswesten anlegen und einfach mal ausharren. Und
hoffen, dass es vorbeigeht
und
es gut kommt.
Ja, sehr gut. Was wir noch wollen erwähnen, ganz unbedingt, falls euch das Thema interessiert, gebt dein Beziehungskosmos-Folgen dazu.
Genau,
ich glaube, falls irgendjemand unter einem Stein lebt und noch nicht weiss, dass es den Beziehungskosmos gibt, wir hätten da noch weitere Folgen zum inneren Kind und zu Schemas. Das sind Folgen Nummer 4, 8 und 22,
richtig? Genau. 4, 8 und 22 kommt jetzt auch eine zum inneren Kind. Die ist geplant und wegen Corona jetzt eigentlich ausgefallen. Das sind so die, die einfach noch erklären, wie die Schema geprägt werden. Auch noch einmal Bezug nehmen auf das Buch von der Philippa Perry mit dem langen Titel. Und 22 ist zum inneren Kind. Genau.
Weißt du schon, was das für eine Nummer wird haben? Weil wenn der Podcast ausgestrahlt ist, ist das andere innere Kind auch schon da?
Nein, ich weiss nicht auswendig. Irgendeins in den 40er.
Also irgendeins in den 40er ist auch noch dazu.
Ja, genau. Das 3 oder 44, 45, irgendwie so eins.
Sehr gut.
Genau, es wird irgendwann nächstens rauskommen.
Mhm. Cool.
Ja, so ein wichtiges Thema.
Schaut euch in ein inneres Kind.
Ja.
Haben wir etwas vergessen?
Ja, ganz viel. Wir könnten eine 3 Stunden weitermachen.
Sehr gut.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, ebenfalls. Und lasst uns gerne wissen, falls ihr etwas ausprobiert habt oder eine Erleuchtung gehabt habt oder so.
Genau.
Anytime.
Mhm.
Gut. Danke vielmals.
Schön, jetzt gehen wir gut Kaffee trinken.
Das finde ich gut.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen.
Unter www.anyworkingmom.com/danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal merci vielmals.
Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich!